It's BBC Byroid Courtside.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de.
Hallo Bayreuther Basketballfans und herzlich willkommen aus den Räumen der Bayreuther Sonntagszeitung zu Episode 3 von BBC Bayreuth Courtside. Mein Name ist Carlo Steiner und heute sitze ich mit dem Chef hier, Friedrich Hartung. Herzlich willkommen.
Hallo Carlo, freue mich sehr, dass ich hier bei Courtside dabei sein darf.
Ja, wir hatten, sage ich mal, einen turbulenten Saisonstart. Aus den ersten 4 Spielen gab es leider 4 Niederlagen gegen 4 aus meiner Sicht definitiv potenzielle Playoff-Teams. Also wir hatten wirklich starke Gegner. Der nächste steht vor der Tür. Hast du dich schon mit diesem Szenario im Vorfeld beschäftigt, dass das so laufen könnte zum Saisonstart? Und ja, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, falls es jetzt so eintrifft, wie es gekommen ist?
Ja, also die Spiele zu sehen tut natürlich jedes Mal weh. Nichtsdestotrotz wussten wir, dass da wahrscheinlich die stärksten Gegner alle am Anfang kommen. Jetzt steht auch noch Jena vor der Tür. Die Mannschaften, die dann in der nächsten Zeit auch noch zu Hause hier auf dem Programm stehen, werden wahrscheinlich nicht einfacher. Nichtsdestotrotz müssen wir auch die Ruhe bewahren. Das wussten wir von vornherein, dass wir das gut einschätzen müssen und uns auf die Gegner vorbereiten, die wirklich dann auf unserem Niveau sind, die es zu schlagen gilt, eben um auch in dieser Liga eine Rolle zu spielen.
Ein Problem war aber sicherlich nicht nur, dass man verloren hat, sondern auch bei den letzten beiden Spielen vielleicht auch, wie man die Spiele verloren hat. Das war bei den ersten beiden Spielen noch etwas anders. Was ist da jetzt aus deiner Sicht schiefgelaufen in den letzten Spielen, dass die Mannschaft ja eigentlich nur bedingt erstmal mit den Gegnern das Spiel offen gestalten konnte?
Mehrere Punkte, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Zum einen haben wir vom ersten Tag der Saison eigentlich kleine Baustellen gehabt mit Verletzungen, Krankheit. Lenny kam relativ spät ins Training, wo wir mal aufpassen mussten, wie viel wir ihn belasten. Dann hatte Dejan Probleme mit dem Fuß. Dann kam im ersten Spiel gleich der Ellenbogen ins Gesicht, wo er wieder operiert werden musste, eine Woche wieder raus war. Natürlich am Anfang die Euphorie hoch. Viele junge Spieler, alle wollen sich beweisen, Energie hoch. Aber nichtsdestotrotz weiß man natürlich auch bei jungen Spielern, dass immer wieder das Auf und Ab einfach da ist, nicht zu verhindern ist. Und das hat uns auch am Ende das Genick gebrochen. Jetzt in den letzten beiden Spielen. Gegen Hagen war es ein Viertel, gegen Gießen war es insbesondere ein Viertel. Und gegen Crailsheim haben wir einfach durchgespielt. Und am Ende hatten wir die Chance, auch das Spiel zu gewinnen, wenn wir vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt wären. Deshalb haben wir da auch jetzt personell nochmal nachlegen können. Und das wird uns in solchen Spielen, die einfach knapp sind, wie gegen Crailsheim oder Adland, dass da das Spiel auch mal auf unsere Seite fällt. Und diese Spiele wie gegen Hagen und Gießen, da müssen wir eben abstellen und versuchen, möglichst schnell eine Konstanz reinzubringen und 40 Minuten auf hohem Level zu spielen.
Du sprichst es schon an, die Mannschaft war durch Verletzungen teilweise etwas dezimiert zum Saisonstart. Jetzt habt ihr gleich zweimal nachverpflichtet. Win Baker Jr. für die großen Positionen, René Kinseka, einen erfahrenen Deutschen, der ist schon 29, hat auch schon einige BBL-Einsätze jetzt auf den Guard-Positionen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum waren die vielleicht nicht gleich von Anfang an mit dabei? Und wie war es jetzt überhaupt möglich, dass ihr so schnell zu Saisonbeginn 2 neue Spieler neu in den Kader holen konntet?
Ja, also wir wussten von Anfang an im Sommer, dass wir keinen breiten Kader haben werden. Dafür hat einfach das Budget nicht gereicht. Dafür hätten wir auf so viel Qualität verzichten müssen, dass wir gesagt haben, okay, auf den Positionen oder die Spieler, die wir verpflichten, die sollen auf jeden Fall pro A-Level mitbringen. Und zwar aber auch klar, dass wir insbesondere auf der großen Position, vor allem bei Verletzungen, Krankheiten oder eben auch dann mal Inkonstanz in der Leistung nicht breit genug aufgestellt sind. Und da war auch die Priorität drauf, sodass wenn sich irgendwo eine Tür öffnet, dort eben auch den Markt weiter beobachten und eine Nachverpflichtung tätigen werden. Dass das jetzt so früh in der Saison geklappt hat, hat uns alle sehr gefreut und wird uns, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Spielen extrem weiterhelfen. Und ja, ihr habt mit Medikamente per Klick, die als wichtiger Partner sich auch nicht nur finanziell engagieren, sondern auch immer wieder das Gesamtprojekt sehen und mit uns schauen, okay, wo kann man vielleicht noch nachlegen und die nächsten Schritte machen, dann eben auch nochmal Mittel zur Verfügung gestellt haben, um dieses Loch eben zu decken.
Ich denke, das war ein wichtiger Schritt. Ich hatte es mit Florian Wittel im ersten Podcast besprochen. Da hat er gesagt, wenn er die Wahl hat zwischen Qualität und Quantität, würde er sich immer für Qualität entscheiden. Wir sehen aber jetzt trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast, bei Ausfällen auch fehlende Quantität kann zum Problem werden. Glaubst du, dass jetzt damit so ein bisschen diese Baustelle behoben ist, dadurch, dass die Mannschaft jetzt breiter aufgestellt ist und dadurch auch leistungsfähiger wird?
Zu 100%. Auch René, der uns im Tagtäglichen mit seiner Erfahrung und insbesondere mit vielen jungen Spielern nochmal helfen wird, ja, da an unsere Leistungsgrenze einfach zu gehen. Und gleichzeitig haben wir mit René einen deutschen Spieler, der Erfahrung mitbringt und uns in jedem Moment einfach, wenn es zu Krankheiten kommt, Verletzungen kommt, einfach helfen können. Wir haben eine weitere Option, die wirklich auf diesem Level eine gute Rolle spielen kann. Und deshalb sind es alle beide Verpflichtungen sehr, sehr wichtige Schritte gewesen, die uns auch qualitativ natürlich am Ende weiterhelfen.
Ich kann nur sagen, auf René Kinzinger können wir uns alle freuen, sofern er fit ist. Es macht unglaublich Spaß, dem Jungen beim Verteidigungsspielen zuzusehen. Das ist ja auch ein gutes Stichwort für unsere Mannschaft. Ich denke, auch wir würden uns freuen, wenn es uns öfters Spaß macht, der Mannschaft beim Verteidigen zuzusehen. Florian Wedell hat vor der Saison gesagt, sein Ziel ist erstmal irgendwie an den Playoffs zu kratzen, falls alles gut läuft. Jetzt war der Start nicht optimal, aber würdest du sagen, wir bleiben bei diesem Saisonziel?
Klar ist, wenn wir die Playoffs erreichen wollen, dann muss man auch so Spiele mal gewinnen zu Hause gegen Malhagen, vielleicht auch mal so ein Spiel gegen Crailsheim, dass da so ein Buzzerbeater wie von Mo Plescher in der letzten Saison gegen Hagen. Solche Dinger müssen dann einfach mit reinfallen. Da muss viel zusammenspielen. Da dürfen keine langen Ausfälle durch Verletzungen uns reingrätschen. Deshalb aktuell geht es erstmal darum, den ersten Sieg einzufahren. Sicherheit zu gewinnen, auch vor allem gegen Mannschaften, die genau auf unserem Niveau sind, dass man da mit Selbstvertrauen einfach ins Spiel reingeht und dieses zu gewinnen. Deshalb erste Siege einfahren und ich glaube, dann kann man nochmal schauen, okay, geht noch was nach oben oder muss man sich wirklich darum kümmern, schnellstmöglich erstmal den Klassenerhalt klarzumachen.
Das heißt, dein Vertrauen in den Prozess der Mannschaft, den der Trainer mit der Mannschaft gerade beschreitet, das ist immer noch voll da und es kann eigentlich jetzt nur nach oben gehen und du willst dich mit gar keinen anderen Thematiken beschäftigen. Was wäre, wenn in der Zukunft?
Überhaupt nicht. Also ich beschäftige mich damit nicht und das Vertrauen ist zu 100% da. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr homogene Truppe, was ja das Soziale betrifft. Sie hält viel zusammen. Man merkt auch in den Spielen, trotz hoher Rückstände, ja, sind viele Huddles dabei. Sie machen außerhalb des Feldes, auf dem Feld, sind im Training viele gesunde Konkurrenzkämpfe und dass sie sich versuchen, gegenseitig zu motivieren, mitzureißen. Und das ist erstmal die Basis, um ja am Ende erfolgreich zu sein. Und ich glaube schon, dass wir das Zeug dazu haben. Wichtig ist natürlich auch bei jungen Spielern, dass sie weiterhin an sich glauben, auch wenn solche Niederlagen eben wie jetzt gegen Hagen oder Gießen, die höher ausfallen, dass man trotzdem weiterhin an sich glaubt.
Und das ist der Vorteil bei einer jungen Mannschaft. Es kann auch in die entgegengesetzte Richtung einen Trend starten. Wenn sie mal ein, zwei Spiele gewinnen, dann kann da unfassbare Energie frei werden. Da hoffen wir jetzt alle drauf, oder?
Definitiv. Ich meine, ich glaube, man konnte es schon zeitweise gegen Crailsheim spüren, was dann auf einmal möglich ist. Dieses Thema Kopf ist da natürlich schon ja mit das Größte. Ich glaube, jeder Spieler hat gezeigt, phasenweise, dass er in dieser Liga absolut mithalten kann und eine gute Rolle spielen kann. Aber die Mannschaft muss es halt eben schaffen, gemeinsam das über 40 Minuten abzurufen.
Jetzt mal unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation, wo würdest du so den Status quo des Bayreuther Basketballs momentan sehen? Wie ist die Organisation aus deiner Sicht aufgestellt? Wie gesund, wie solide ist das alles momentan?
Sie festigt sich langsam wieder. Also die letzten Jahre waren schon extrem herausfordernd. Erst hatte man das Thema Corona, das man lang mit sich geschleppt hat. Dann kommt noch ein Abstieg, wo man auf Druck extrem Kosten senken musste. Und natürlich hat dann auch jetzt kein sportlicher Erfolg, wo man wahnsinnig overperformed hat, reingespielt, der einen dann natürlich immer mal beflügelt, um solche Löcher zu stopfen. Das war eben nicht gegeben. Wir haben in den letzten 3 Jahren große Sponsoren aufgrund der wirtschaftlichen Situation verloren, die insgesamt 1,3 Millionen Euro ausmachen. Da kann man schon mal sagen, andere Standorte würden daran zerbrechen. Die gäbe es in solcher Situation einfach nicht mehr. Da müssen alle Bayreuther Fans einfach sich im Klaren sein, dass das eine Phase ist, die wir jetzt weitestgehend überstanden haben, wo wir weiter arbeiten müssen, wo wir an die Mannschaft glauben müssen, an das ganze Projekt glauben müssen und es gelingt uns wieder zunehmend, Sponsoren dazu zu gewinnen. Wir haben mit Medikamente per Klick einen phänomenalen Partner gewonnen, aber natürlich fehlt uns auch in der obersten Riege weiterhin einer. Da braucht man keinen Hehl daraus zu machen. Das ist auch ja das oberste Ziel, an dem ich mich auch messen lassen muss über die nächsten Jahre. Das kann auch noch Zeit in Anspruch nehmen. Die oberfränkische Wirtschaft ist jetzt nicht hier von großen Unternehmen ja gesät, aber nichtsdestotrotz, wir machen da, glaube ich, auch mit Hilfe der Gesellschaft, da haben wir da sehr viel Struktur reingebracht in diesen ganzen Prozess und einfach, glaube ich, fest daran, dass wir da auf jeden Fall in den nächsten ein bis zwei Saisons nochmal nachlegen können und auch die ganze Sponsorenlandschaft vergrößern.
Das heißt, das Tal der Tränen ist erstmal durchschritten, zumindest das Finanzielle. Du hast es angesprochen. Ich meine, wir alle wissen, wer teilweise nicht mehr an Bord ist. Klar, der Name Medi war irgendwann weg. Die Firma Brose ist nicht mehr auf dem Trikot. Rehau, noch ein paar andere. Ja? Also das waren ja wirklich Big Player, die da mit an Bord waren, die jetzt aus wahrscheinlich unterschiedlichsten Gründen gesagt haben, wir legen unser Sportsponsoring erstmal auf Eis.
Definitiv. Also viele Firmen dieser Größenordnung machen das auch, um Personal zu gewinnen. Sie wollen auf sich aufmerksam machen, sie wollen zeigen, dass sie ein toller Arbeitgeber sind, und das sind auch all diese Firmen, und denen haben wir auch unglaublich viel zu verdanken, aber sie stecken mittlerweile in so großen wirtschaftlichen Herausforderungen, dass es oft halt die Wahl ist zwischen Sponsoring oder Arbeitnehmer entlassen, und dann ist natürlich die Entscheidung schnell gefällt.
Ja. Aber vielleicht kannst du es nochmal konkretisieren. Was wäre jetzt so dein, wenn du es dir wünschen dürftest, wie es läuft, dein mittel- bis langfristiges Ziel für die Organisation? Klar, neue Sponsoren mit an Land holen, aber vielleicht auch sowohl finanziell als auch sportlich. Wo könnte die Reise in Zukunft für den Bayer oder Basketball hingehen?
Im Grunde ist es mein Ziel, vor der Saison eine Finanzplanung aufzustellen, die wirklich ermöglicht, die Playoffs zu erreichen. Und da geht auch nichts drum rum. Das kann dann als ganz klares Ziel ausgegeben werden, dass diese Playoffs auch erreicht werden müssen, weil es auch realistisch ist. In dem Szenario befinden wir uns aktuell leider nicht. Und sportlich soll natürlich die Organisation eine Top-4-Organisation in der Pro A sein. Ich glaube, in welcher Liga man spielt, ist mittlerweile ein infrastrukturelles Thema geworden. Wenn man sich umsieht in der BBL, tun sich alle Standorte, die noch keine neue Spielhalle haben, extrem schwer. Sei es MBC, sei es Göttingen, sei es Würzburg. Sie müssen, selbst Würzburg, die extrem performt haben, müssen diese Leistung Jahr für Jahr abrufen, um sich einfach langfristig da oben halten zu können, weil sie einfach infrastrukturell große Probleme haben. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Vereine trotzdem meistens gute Trainingszentren haben. Ein Martin Romig von Crailsheim hat es auch ausgerufen. Die haben ein super Trainingszentrum, aber sie brauchen eine neue Spielhalle, um weiterhin auf der Basketballlandkarte zu sein.
Genau, da ist ja die bekannte Viehzüchter-Arena, wo Crailsheim immer noch tolle Stimmung, muss man wirklich sagen, fabriziert. Aber es gibt nun mal Statuten und Voraussetzungen seitens der BBL an seine Vereine. Was es für die kleineren Mannschaften, in der NBA sagt man die Small-Market-Teams, immer schwieriger macht, diese zu erfüllen. Und wir sehen es ja auch in der Bayreuther Sportlandschaft. Also es gab ja mal eine Zeit in Bayreuth, da war es auch von politischer Ebene gewollt, dass Bayreuth eine Sportstadt ist. Da wurden auch die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen, wie du weißt. Ne? Also ob es das Hans-Walter-Witt-Stadion war, damals das Eisstadion, oder in den 80er Jahren dann die Oberfrankenhalle. Auf dem Stand sind wir halt noch. Ich möchte jetzt meine Meinung nicht zu sehr nach außen tragen, aber wie viel Hoffnung hast du denn, dass sich da auch von dieser Seite aus irgendwann mal was tut, dass auch der Sport in Bayreuth wieder in Richtung erstklassige Voraussetzungen sich entwickelt?
Ja, also zum einen, da nochmal darauf zurückzukommen, es sind nicht nur die Statuten, es sind natürlich auch wirklich die Möglichkeiten, die einem fehlen, auch gewisse Sachen einfach dann umzusetzen. Sprich, wenn man eine eigene Trainingshalle hat, kann man ganz andere Projekte gemeinsam mit dem Nachwuchs ins Leben rufen, gemeinsam mit Partnern ins Leben rufen. Das gleiche in der Spielhalle. Wenn man eigene Logen hat, kann man natürlich nochmal andere Gelder generieren, als wenn man einen VIP-Bereich mit Stehplätzen hat. Man kann für verschiedene Entertainment-Angebote schaffen, im Vorfeld des Spiels, so dass dieser Eventcharakter noch größer wird. Vielen gefällt es nicht, aber es gehört nun mal heutzutage einfach dazu, um sich finanzieren zu können, und das ist aktuell eben nicht gegeben. Und Wahrscheinlichkeit, Verbesserung der Infrastruktur ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass schon viel Wind gerade reinkommt. Wir versuchen natürlich da extrem alle Optionen zu prüfen, gemeinsam mit Partnern und Unternehmen in Bayreuth, aber vor allem auch, was in die Richtung Förderungen geht, um dieses Projekt einfach möglich zu machen. Ich glaube, ohne Trainingshalle ist es einfach auch extrem schwer, die Ziele zu erreichen, die wir uns im Bereich Nachwuchs stecken. Da haben wir mit Cybex einen super Partner hier vor Ort, mit dem man auch wirklich Großes erreichen kann. Aber das Thema Nachwuchs bedarf natürlich an enorm vielen Trainingszeiten und Hallenzeiten.
Ja, das Problem existiert schon, seitdem ich noch in der Jugend gespielt habe, und das ist schon über 30 Jahre her. Also das hat sich nicht gebessert in Bayreuth. Und auch, schätze ich mal, zum Thema Trainingszentrum gibt es kein Update, nichts, was spruchreif wäre, wo die Reise hingeht und wie viel Hoffnung man sich machen darf, oder?
Ich hoffe sehr, dass ich noch in dieser Saison ein Update geben kann. Es gibt verschiedene Szenarien, die natürlich geprüft werden, wie gesagt, aber ich möchte mich da auch nirgendwo aus dem Fenster lehnen, oder es wäre noch nicht so weit und spruchreif, dass ich das kommunizieren könnte.
Daraus schließe ich jetzt aber trotzdem, eigentlich ist für den aktuellen Zeitpunkt die Pro A schon der richtige Standort für den BBC Bayreuth, weil ansonsten würde der Druck ja immer größer werden auf die Organisation, dass solche Sachen, die man eigentlich nicht selbst in der Hand hat, einem im Endeffekt vielleicht auch das Genick brechen können, dass man keine Lizenz bekommt, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, man könnte natürlich auch mit der Oberfrankenhalle wieder aufsteigen. Ich glaube nur, dass es nicht möglich wäre, sich langfristig in der BBL zu halten. Und das natürlich für 2-3 Saisons, wenn man wirklich überperformt, kann man natürlich auch noch mal in der ersten Liga spielen. Aber die zweite Liga ist unglaublich attraktiv. Die Spieler, die mittlerweile dort spielen, das Niveau nimmt gefühlt rasant zu, auch im Vergleich von letzter Saison zu dieser Saison. Und deshalb gilt es weiterhin, die Oberfrankenhalle zum tollen Event zu machen, in dem guter Sport geboten wird und in dem wir uns mit den besten Teams in der zweiten Liga messen.
Ja, und es macht ja auch Spaß, auf jeden Fall. Ne? Also wenn wir jetzt auch mal ein Spiel gewinnen, noch umso schöner. Jetzt hat man in den Medien lesen können, dass geplant ist seitens der Stadt, dass auch ihr als Organisation Miete für die Oberfrankenhalle eventuell zahlen müsst, sei es für Trainings oder für Spielbetrieb. Wie stehst du da dazu und wie wäre das für euch überhaupt denkbar oder umsetzbar?
Ist ein schwieriges Thema. Es wurden mehrere Punkte diskutiert. Wenn alle Punkte umgesetzt worden wären, wäre das von heute auf morgen der Tod für den Basketball gewesen. Kann man ganz klar so sagen. Die große Kritik an dem Punkt ist, ich kann die Stadt auch verstehen, die natürlich Einnahmen erwirtschaften muss oder auch Kosten sparen. Aber es hat halt kein Dialog stattgefunden. Und solange kein Dialog stattfindet, glaube ich, darf man solche Sachen auch nicht beschließen. Und zweiter Punkt ist, dass es einfach eine Grundsatzentscheidung auch der Stadt natürlich ist. Sind wir eine Sportstadt? Wollen wir den Sport fördern? Wollen wir attraktiv sein? Dann muss sie eben auch Anreize schaffen, damit dieser Sport stattfinden kann. Wir haben Konkurrenten in der Liga, da ist die Stadt Namenspartner. Wir haben Konkurrenten in der Liga, das sind städtische Gesellschaften auf den prominentesten Werbeflächen. Und das ist bei uns eben leider nicht gegeben. Also wir haben schon per se da jetzt keinen Standortnachteil. Wir können der Stadt sehr dankbar sein, dass wir diese Hallen nutzen können. Nichtsdestotrotz bedarf es eben, um heutzutage mitzuhalten, ja, einen größeren Standard, der eben auch finanzierbar ist.
Die Struktur im Verein hat sich ja auch geändert letztes Jahr. Ja, der Alleingesellschafter ist damals ausgeschieden und es kamen ganz viele Leute mit an Bord, die alle gesagt haben, ja, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Bayreuther Basketball am Leben bleibt. Das sind mittlerweile, ich glaube, 24 Gesellschafter, korrekt, die sich zusammengeschlossen haben, um die Organisation auf ihren Schultern zu tragen. Jetzt stelle ich mir das aber durchaus als Herausforderung vor, wenn ich da Geschäftsführer bin von dieser Organisation und ihr müsst euch als 25-köpfiges Team einig werden und abstimmen. Wie können wir uns das, die Zusammenarbeit genau vorstellen zwischen dir und den Gesellschaftern?
Also im Grunde gibt es den Gesellschafterkreis, wie du gesagt hast, mit 24 Personen, der sich zweimal im Jahr trifft. Dort werden die wesentlichen Abstimmungen gemacht. Heißt, wenn wir einen Finanzplan für die kommende Saison beschließen und am Ende des Tages ein Jahresabschluss von mir vorgestellt wird. Und natürlich wird im Anschluss noch die grobe strategische Ausrichtung gemeinsam besprochen. Nichtsdestotrotz gibt es einen Aufsichtsrat, der sich eben aus diesen 25 Leuten zusammensetzt und mit denen werden dann die ganzen Themen nochmal im Detail besprochen.
Das heißt, in diesem Kreis trefft ihr dann auch Entscheidungen, was die sportliche Ausrichtung betrifft. Ihr habt euch ja sicherlich darauf geeinigt, dass Florian Wedell der Coach sein soll zum Beispiel. Wobei ich jetzt davon ausgehe, welche Spieler verpflichtet werden, das liegt dann ganz beim Trainer?
Genau, also im Endeffekt, dieser Aufsichtsrat trifft sich dann monatlich, an denen ich natürlich einmal berichte, aber auch zum Beispiel Thema Sport. Zu jedem Thema gibt es eine Person, die dort verantwortlich ist. Und in dem Fall holen wir uns auch noch externe Berater dazu. Das heißt, wir hatten 2 externe Berater plus 2 Leute aus dem Aufsichtsrat, die sich in erster Linie mit dem Thema Trainerbesetzung beschäftigt haben. Und natürlich ist es entscheidend, dass ich auch zu dem Trainer ein gutes Verhältnis habe, weil, wie du es gerade angesprochen hast, er verpflichtet am Ende des Tages die Spieler. Ich bin nicht der da reinquatscht, weil ich auch gar nicht das Know-how habe. Aber deshalb muss natürlich trotzdem ein extremes Vertrauensverhältnis herrschen, weil es jedes Mal mit einem großen Investment einfach verbunden ist. Ganz genau. Deshalb wurde in diesem Kreise der Trainer ausgewählt und dann später die Mannschaft. Das macht dann der Trainer selber.
Viele hatten ja am Anfang Bedenken, da gibt es ganz viel Konfliktpotenzial, so viele verschiedene Meinungen. Aber ihr schafft es schon immer, ungefähr alle auf derselben Seite zu stehen.
Definitiv. Also da gibt's auch viel Input und immer wieder kommen natürlich Gesellschafter auf mich zu und fragen zu bestimmten Themen nach oder geben auch Anregungen. Wenn es dann zu viel wird, muss ich dann natürlich auch schon mal sagen, dass der Geschäftsführer für operative Dinge verantwortlich ist und sich dort eben auch dann die Gesellschaft daraus halten müssen. Aber im Groben und Ganzen halten sich auch alle daran und das funktioniert auch ganz gut. Und deshalb hat es als kleines Fazit nach über einem Jahr jetzt, funktioniert es viel, viel besser als ursprünglich erwartet.
Das klingt erstmal beruhigend und auch vertrauensvoll.
Und man muss natürlich sagen, dass diese 24 Leute maßgeblich dazu bis heute dazu beitragen, dass wir Basketball hier anschauen dürfen. Deshalb heißt das nicht, dass jeder im Tagtäglichen dort mitsprechen muss, aber natürlich ja trotzdem mitgestalten möchte oder auch gehört wird, wenn er etwas ja zu sagen hat oder eine Idee hat, die er einbringen kann.
Ich denke deswegen an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an alle, die damals gesagt haben, ich mache mit. Die investieren ja ihr Eigenkapital da rein. Ja, das ist ja nicht einfach so, dass die nur die Zeit spielt auch eine Rolle, aber es geht auch um Geld. Und am Ende sind das die Menschen, die dafür sorgen, dass wir heute hier sitzen, einen Podcast machen, weil wir immer noch Pro-A-Basketball spielen.
Definitiv. Und sie machen es alle aus Leidenschaft. Sie werden höchstwahrscheinlich nie Gewinne daraus ziehen, weil bevor Gewinne ausgeschöpft werden, werden wahrscheinlich Trainingshallen und andere Sachen gebaut. Und das muss man einfach, ja, ist mal ein großes Lob und ein Dankeschön aussprechen.
Ja, und ich denke, Leidenschaft ist was ganz Wichtiges. Deswegen sitze auch ich hier und mache das gerne, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich glaube, wir brauchen diese Leidenschaft von ganz vielen Menschen, um den Bayreuther Basketball weiter voranzubringen. In diesem Sinne vielleicht noch von dir ein leidenschaftlicher Appell an die Bayreuther Fans und Unterstützer für die restliche Saison.
Ja, im Grunde glaube ich einfach, dass wir weiter daran glauben müssen, unterstützen müssen. Man darf nicht zu vorschnell irgendwelche Urteile bilden. Nach dem Spiel gegen Crailsheim hatten wir schon die beste Mannschaft seit vielen Jahren nicht mehr. Die eigentlich hätten auch alle in der BBL spielen können. Jetzt müssen schon wieder gefühlt Trainer und Spieler ausgewechselt werden oder sogar ich. Ich glaube, wir tun gut daran, da auch das realistisch einzuschätzen, dass wir gegen die besten Mannschaften gespielt haben. Natürlich hätte uns ein Sieg gut getan, aber wir müssen schauen, dass wir die Spiele, die noch bevorstehen, wirklich erfolgreich gestalten und dafür brauchen wir einfach jeden, egal ob Fan, Partner, Stadt, wir brauchen nun mal jeden, der hier ist, um erfolgreich Basketball zu spielen.
Die nächste Chance für Leidenschaft und Unterstützung gibt es am nächsten Samstag, 19 Uhr, gegen Jena, Top-Team, noch ungeschlagen, aber warum nicht, oder?
Im letzten Jahr hat es auch funktioniert. Nein, wie ich schon gesagt habe, wir müssen einfach schauen, dass wir, wie gegen Crailsheim, das Spiel so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Jena ist natürlich ein unfassbares Team und da muss am Ende des Tages viel zusammenkommen. Da muss auch vielleicht mal ein Dreier von der Mittellinie reinfallen und andere Sachen. Aber wir haben es oft genug gesehen, was für Dinge in der Oberfanghalle passieren können. Deshalb kann ich nur alle ermutigen, in die Halle zu kommen, anzufeuern und dann schauen wir, wie es am Samstag ausgeht.
Sollte das mit dem Dreier von der Mittellinie passieren, ich zitiere dich im Livestream.
Vielen Dank.
Ja, wir drücken natürlich die Daumen und haben definitiv die Hoffnung nicht verloren in diese Saison, in diese Mannschaft. Und insofern sage ich erstmal danke, dass du da warst, Friedrich Hartung, zur Folge 3 unseres Podcasts BBC Bayreuth Kurzzeit. Und ja, ich drücke dir, der Mannschaft, der Organisation, beide Daumen, dass wir diese Saison noch dahin bekommen, wo wir sie alle gerne hätten.
Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut.
Danke. Mach's gut. Bis bald.
Ciao.
Und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de
It's BBC Bayreuth Courtside.